Weltfunk.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Weltfunk. Heute wieder mit der Tibet-Initiative und von der Tibet-Initiative Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm sind für euch am Start der Bernd During und ich, der Paolo Percoco. Bernd, stell doch bitte mal unsere Gruppe kurz vor.
Ja, unsere Gruppe ist eine Regionalgruppe der Tibet-Initiative Deutschland. Die hat ihren Sitz in Berlin, wurde 1989 gegründet und hat jetzt bundesweit ca. 2000 Mitglieder in 60 Regionalgruppen und Kontaktstellen. Die Zielsetzung ist politischer Art. Wir treten ein für das Selbstbestimmungsrecht der Tibeter und für die Wahrung der Menschenrechte im chinesisch besetzten Tibet. Unsere Regionalgruppe wurde 1995 gegründet und hat derzeit ca. 10 Aktive. Ich bin zum ersten Mal im Weltfunk dabei, bin aber schon seit 1995 auch bei der Regionalgruppe. Und zwar habe ich 1989 und 1994 zwei Reisen in den tibetischen Kulturkreis gemacht, in Indien, nach Ladakh und Zanskar, und habe die Leute sehr sympathisch gefunden und man wollte deshalb etwas für die Tibeter tun. Innerhalb der Gruppe habe ich die Pressearbeit übernommen.
Wir haben auch einen besonderen Anlass bzw. ein Thema für unsere heutige Sendung. Worum geht's denn, Bernd?
Unser heutiges Thema ist der Geburtstag des Panchen Lama. Er heißt Gedün Tsöki Nima, wobei Gedün der Titel ist, nämlich der Nachfolger des Panchen Lama. Er hat seinen 27. Geburtstag gefeiert.
Am 25. April
1989 in Nakchu in Tibet geboren. Er ist der zweithöchste geistliche Würdenträger des tibetischen Buddhismus.
Also quasi direkt neben dem Dalai Lama.
Direkt neben dem Dalai Lama, ja.
Warum beschäftigt sich eine politische Organisation wie die Tibet-Initiative mit einem Geburtstag eines religiösen Würdenträgers? Warum machen wir das?
Gedün Tsöki Nima und seine Eltern wurden 1995 von Staats wegen entführt. Und das wiederum widerspricht der Deklaration der Menschenrechte, die auch von China unterzeichnet wurde, wo es im Artikel 9 heißt, niemand darf willkürlich festgenommen, in Haft gehalten oder des Landes verwiesen werden.
1995 entführt als Sechsjähriger und doch zweithöchster religiöser Würdenträger. Wie geht das zusammen?
Um das zu verstehen, müssen wir uns zunächst etwas mit tibetischem Buddhismus beschäftigen. Allgemein geht die buddhistische Philosophie von einer Wiedergeburt aus und sagt, dass der Kreislauf von Geburt, Tod und Wiedergeburt sich bedingt durch die Taten eines Menschen und die sich daraus ergebenden Konsequenzen für ihn und für andere. Und die Summe dieser Konsequenzen wird als Karma bezeichnet. Man kann also schlechtes oder gutes Karma erwerben und sammeln. Mit diesen und ähnlichen Ideen hat ein Großteil der Religionen sich irgendwann einmal beschäftigt. Sie sind also auch im Abendland nichts Neues. Einzig und allein in Tibet hat sich aber die Tradition herausgebildet, dass man gezielt nach Wiedergeborenen sucht und diese auch findet und erkennt. Die Suche ist durchaus sinnvoll, denn die meisten fühlenden Wesen werden wiedergeboren, weil sie ihre Bindung an die Welt nicht überwinden konnten. Geistig und spirituell besonders hochentwickelte Wesen können jedoch während ihrer Lebenszeit selbst die Voraussetzungen für eine Wiedergeburt schaffen. Sie tun das, um anderen Menschen auf dem Weg der Erleuchtung zu helfen. Das sind die Bodhisattvas. Und ein solches Wesen ist es durchaus wert, dass man nach ihm sucht. Darüber hinaus gewinnt ein Kloster an Ansehen, wenn es sich auf einen wiedergeborenen heiligen Mann, einen sogenannten Tulku, in seinen Mauern berufen kann. Und so suchen die meisten erfolgreich nach wiedergeborenen Äbten oder hohen geistlichen Lehrern. Free FM.
Ihr hört den Weltfunk heute mit der Tibet-Initiative Ulm-Neu-Ulm. Für euch am Steuer sind Bernd During und Paolo Percoco. Wir befassen uns heute mit dem Panchen Lama und wir haben gerade von Bernd auch was über die Wiedergeburt gehört. Wie erkennt man so eine Wiedergeburt?
Nach dem Tode eines religiösen Würdenträgers wird eine Kommission gebildet, deren Aufgabe es ist, seine Reinkarnation, also seine Wiedergeburt, zu suchen und zu erkennen. Gelegentlich haben die Verstorbenen schon Hinweise hinterlassen, in welcher Gegend ihre Wiedergeburt zu suchen ist. Oft befragt man ein Orakel, das kann ein Mensch sein, der im Zustand der Trance Auskunft gibt, aber auch ein See, aus dessen Wasserfläche man Zeichen liest oder was sonst sich in der Tradition bewährt hat. Hat man die entsprechenden Hinweise bekommen, muss sich jemand auf den Weg machen und in der gewiesenen Gegend nach der Reinkarnation suchen. Mit wenigen Ausnahmen nach einem Kind, das etwa ein Jahr nach dem Tode des Vorgängers geboren wurde. Dies geschieht im Geheimen, um Betrügereien zu vermeiden. Hilfreich für die Suchmannschaft ist es, wenn zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes irgendwelche außergewöhnlichen Erscheinungen auftraten, irgendwie ein besonderer Regenbogen über dem Haus oder so etwas, oder wenn das Kind mit einem Zeichen behaftet ist. Hat man ein Kind gefunden, das kann sich über Jahre hinziehen, beginnt eine langwierige Prüfung, ob es sich tatsächlich um die Reinkarnation des Verstorbenen handelt. Dabei muss das Kind unter anderem aus einer Reihe von Gegenständen diejenigen erkennen, die der Verstorbene benutzt hat. So gelangt man schrittweise zur Erkenntnis, ob man die wirkliche Reinkarnation, den Tulku, gefunden hat. Wenn das der Fall ist, wird das Kind in das entsprechende Kloster gebracht, in einer feierlichen Zeremonie intronisiert und für seine künftigen Aufgaben ausgebildet. Die Eltern des Kindes betrachten es als eine Ehre, eine Reinkarnation hervorgebracht zu haben. Manchmal müssen sie sich für immer von ihrem Kind trennen, manchmal können sie auch in seine Nähe ziehen und gelegentlich Kontakt mit ihm haben. Das war zum Beispiel der Fall beim Dalai Lama. Das Ganze ist aber sicher für beide Teile ein schweres Los. Das alles ist für uns etwas schwer zu verstehen. Aber wenn man zum Beispiel in der Autobiografie des Dalai Lama »Mein Leben und mein Volk« liest, wie sich seine Auffindung abgespielt hat, dann lernt man zu akzeptieren, dass eben nicht alles für uns rationell erklärbar ist. Möglicherweise sind uns im Abendland durch die Entwicklung unseres Denkens seit Aristoteles die Antennen für solche Vorgänge verloren gegangen. Free.
Da sind wir wieder im Weltfunk und sprechen über den Panchen Lama und es gibt den Dalai Lama und den Panchen Lama. Wie sieht's denn da genau aus?
Der Dalai Lama, zu Deutsch etwa Ozean des Wissens, gilt als eine Reinkarnation des Bodhisattva, des grenzenlosen Mitgefühls. Heißt auf Tibetisch Chenrezig und auf Sanskrit Avalokiteshvara. Der Titel Panchen Lama, Panchen steht für großer Lehrer, wurde vom jungen 5. Dalai Lama an seinen Lehrer und Mentor Lobsang Tschöki verliehen. Der Panchen Lama gilt als Reinkarnation Öphames, des Buddha des grenzenlosen Lichts. Beide sind höchste Bodhisattvas des Gelug-Ordens, auch Gelbmützen genannt. Dieser Orden ist hier einer der bekanntesten von 4. Tibet war eine Theokratie, eine Staatsform, bei der die Staatsgewalt ihre Berechtigung allein aus der Religion herleitet. Deshalb ist seit dem 17. Jahrhundert der Dalai Lama nicht nur religiöser Führer, sondern hatte bis zum Zeitpunkt der chinesischen Invasion 1950 auch als Staatsoberhaupt die politische Führung inne. Nach dem Tode eines Dalai Lama führte ein Regent die Staatsgeschäfte, bis die Reinkarnation mit 18 Jahren selbst regieren konnte. Genau genommen gab es jedoch 3 Machtfaktoren, den Adel, die Klöster und den Dalai Lama. Und der musste eine starke Persönlichkeit sein, um eigene Impulse setzen zu können. Der Panchen Lama hat keine politischen Ämter, sondern konzentriert sich auf die religiöse Führung. Das hielt jedoch frühere Inkarnationen nicht davon ab, politisch tätig zu werden, ja, regelrechte Machtkämpfe zu führen, und nicht selten profitierten chinesische Regierungen davon. Allgemein gilt der Dalai Lama als der Höherstehende, man spricht vom Verhältnis Vater-Sohn. Jeder von ihnen hat die wichtige Aufgabe, die Reinkarnation des jeweils anderen anzuerkennen. Der jetzt amtierende Dalai Lama wurde 1935, etwa 2 Jahre nach dem Tod seines Vorgängers, in Ost-Tibet geboren. Er kam mit 4 Jahren nach Lhasa und wurde dort gleich formell als geistliches Oberhaupt Tibets eingesetzt. Ab dem 6. Lebensjahr wurde er in die buddhistische Philosophie eingeführt. Als 1950 der chinesische Einmarsch nach Tibet begann, Tenzin Gyatso war ganze 15 Jahre alt, wurde ihm die politische Verantwortung für den Staat Tibet auferlegt. Im Zuge der politischen Entwicklung und der zunehmenden Unterdrückung durch die chinesische Besatzungsmacht kam es am 10. März 1959 zu einem Aufstand in Lhasa und der Flucht des 14. Dalai Lama nach Indien. Das ist auch der Grund, weshalb wir hier in Ulm am 10. März die Tibet-Flagge aufziehen. Das heißt, der Oberbürgermeister zieht sie auf. Zu dieser Zeit, also im März 1959, war Tsöki Gyaltsen als 10. Panchen Lama im Amt. Er blieb bis 1959 in Tibet und versuchte durch Kooperation mit China die Religionsfreiheit und den Bestand der Klöster zu sichern. Die Roten Garden, der von Mao Zedong ausgelösten chinesischen Kulturrevolution, zerstörten zwischen 1966 und 1976 hunderte tibetischer Klöster und brachten auch dem 10. Panchen Lama Demütigung und Gefängnis. Erst ab 1979 wurde er im öffentlichen Leben wieder wahrgenommen, auch durch gelegentliche Kritik an den Zuständen in Tibet. Er starb 1989 in seinem Kloster Tashi Lhunpo in Tibet, für seine Verehrer eigentümlich unerwartet. Und da zitiere ich also jetzt einen Internetbericht. Eigentümlich unerwartet. Aber was auch die Ursachen seines Todes waren, es kam die Zeit, nach einer Reinkarnation des Panchen Lama zu suchen. Weltfunk.
Und zurück im Weltfunk, heute wieder mit der Tibet-Initiative und unser Thema ist der Panchen Lama. Wir haben euch schon eine Menge darüber erzählt. Hier bei mir im Studio ist der Bernd During, ich bin der Paolo Percoco und wir sind jetzt an der Stelle, an der die Partei ins Spiel kommt. Lieber Bernd, wie geht's weiter?
Ja, zwischen Tibet und China wurden schon immer Machtkämpfe ausgetragen, wobei sich die Herrschaftsrolle durchaus abwechselte. Auch untereinander waren sich die Tibeter nicht immer einig. Um ihre Ziele zu erreichen, setzten einige auf chinesische Hilfe, andere auf die der Briten. China war zu dieser Zeit noch ein Kaiserreich und wurde dann später Republik. So kam es, dass öfters chinesische Abgesandte mehr oder weniger einflussreich in Tibet residierten. Nach der Entmachtung des chinesischen Kaiserhauses 1912 mussten alle chinesischen Beamten und Soldaten Tibet verlassen. Seit 1913 ist Tibet offiziell ein selbstständiger Staat mit eigener Flagge und Hymne. Allerdings bemühte sich der damals regierende 13. Dalai Lama nicht um internationale Anerkennung. Aufgrund der schlechten Erfahrungen mit fremden Mächten, vor allem mit den Chinesen, wählte man die Isolation. Die brachte jedoch keine bleibende Sicherheit. Ab 1949 regierte in Peking die Kommunistische Partei. Ihr Führer Mao Zedong wollte seinen Einflussbereich auf Tibet ausdehnen und erstmals hatte eine chinesische Führung auch die Macht, das vollständig zu verwirklichen. Im Jahr 1950 marschierte die sogenannte Volksarmee in Tibet ein. In der Folge wurden etwa 90% der tibetischen Klöster und Heiligtümer zerstört, Nonnen und Mönche davongejagt, zur Heirat gezwungen. Vom Schicksal der Gutsbesitzer und Intellektuellen soll hier nicht die Rede sein. Das religiöse Beharrungsvermögen der Tibeter war jedoch groß. Nach dem Tode Mao Zedongs 1976 wurde die Religionsausübung etwas erleichtert, besser gesagt reguliert. Um der internationalen Gemeinschaft gegenüber Religionsfreiheit zu demonstrieren, durften sich an einigen Orten wieder klösterliche Gemeinschaften ansiedeln, allerdings mit einer begrenzten Anzahl von Nonnen oder Mönchen und mit den in China üblichen Instrumenten der Überwachung und politischen Beeinflussung, also Diskussionsrunden, politische Schulungen und so weiter. Der im Exil lebende Dalai Lama hatte als Klassenfeind zu gelten. Nun sollte der neue Panchen Lama gefunden werden. Der Tradition nach obliegt dem Dalai Lama die Anerkennung des Panchen Lama. Die chinesischen Machthaber mischten sich jedoch in den Prozess ein. Sie beauftragten den seinerzeitigen Abt des Klosters Tashi Lumpo, Shadrel Rinpoche, mit der Suche nach der Reinkarnation und machten ihm zur Auflage, dass diese auf dem Gebiet der Volksrepublik China, Tibet eingerechnet, gefunden werden müsse. Gleichzeitig verboten sie ihm, den Dalai Lama zu informieren. Die von Shadrel Rinpoche geleitete Suchkommission fand mehrere Kandidaten, von denen sich einer besonders hervorhob, Choeki Nima aus Ost-Tibet. Da er sich nicht mit einem Bruch der Tradition abfinden konnte, ließ Shadrel Rinpoche die gesamte Liste mit seinen Anmerkungen zum Dalai Lama schmuggeln und bat diesen um seine Wahl. Und auch der Dalai Lama sah in Choeki Nima den neuen, den 11. Panchen Lama und gab dies am 14. Mai bekannt, nach mehreren vergeblichen Versuchen, sich mit Shadrel Rinpoche abzustimmen und verbunden mit der Bitte an die chinesischen Machthaber, seine Wahl zu akzeptieren. Die aber dachten nicht daran, sondern ließen am 29. November aus drei Kandidaten, Choeki Nima war nicht darunter, einen durch das Los bestimmen, einen gewissen Gyaltsen Norbu. Ist es nun ein Zufall, dass dessen Eltern Mitglieder der Kommunistischen Partei Chinas sind?
Hat die Partei immer recht und hat sie damit auch Erfolg?
Das ist noch nicht ganz sicher. Zunächst mal wäre nachzutragen, der sechsjährige Choeki Nima, die vom Dalai Lama ausgewählte Reinkarnation und seine Eltern verschwanden kurz nach dem 14. Mai 1995, also dem Tag, wo der Dalai Lama seine Entscheidung bekannt gegeben hatte, von der Bildfläche. Alle Anfragen internationaler Politiker und Diplomaten blieben erfolglos. Erst 1997 gestand die chinesische Regierung ein, die Familie festzuhalten, um sie vor tibetischen Separatisten zu schützen. Seither kommt bei Nachfragen immer nur die stereotype Antwort, er führe ein ganz normales Leben. Am 25. April ist er 27 Jahre alt geworden und noch immer verwehren ihm die chinesischen Machthaber, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Shadrel Rinpoche, der Abt von Tashi Lumpo, wurde schon im Juni 1995 verhaftet. Zwei Jahre später wurde er wegen Weitergabe von Staatsgeheimnissen und Zusammenarbeit mit der Exilregierung zu 6 Jahren Haft und 3 Jahren Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte verurteilt. Auch nach dieser Zeit wurde er an einem unbekannten Ort festgehalten. Die Nachricht von seinem Tod am 20. November 2011 überraschte. Der Generalsekretär der Suchkommission saß 5 Jahre im Gefängnis mit anschließender Sicherungsverwahrung. Er starb am 13. November 2011 an den Folgen medizinischer Unterversorgung während der Haft- und Arrestzeit. ob man in China auch den Begriff der unterlassenen Hilfeleistung kennt. Der Dalai Lama wird seither von der Kommunistischen Partei Chinas noch böser beleidigt und verunglimpft. Der Besitz eines Bildes vom Dalai Lama wird mit Gefängnis bestraft. Die chinesische Regierung mischt sich noch mehr in religiöse Belange ein und versucht, den Buddhismus an die Ziele der Partei anzupassen. Dazu werden immer mehr Verordnungen erlassen, wie die Tibeter ihre Religion zu leben haben und in welcher Geisteshaltung das zu geschehen hat. Artikel 18 der Menschenrechtserklärung beginnt: Jeder Mensch hat Anspruch auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Ob Gyaltsen Norbu, der Panchen Lama von Chinas Gnaden, die Erwartungen der Partei erfüllt, ist im Moment eher fraglich. Zumindest seit dem Jahre 2004 dürfte er an seiner Rolle zweifeln. Damals besuchte er das Kloster Kumbum in Osttibet und sollte von den Mönchen und Laien mit Jubel empfangen werden. Da die Leute nicht zum Jubeln und zum Empfang des Segens kamen, steckten die Chinesen kurzerhand einige Soldaten und Polizisten in Mönchsroben. Die verkleideten Sicherheitskräfte kannten jedoch die üblichen Rituale nicht. Man musste dem Panchen Lama die Täuschung eingestehen. Das soll ihn, nach Presseberichten, sehr erschüttert haben, ebenso wie ein Gespräch mit der Mutter des verstorbenen 10. Panchen Lama. Der gestand Gyaltsen Norbu ebenfalls nach Presseberichten, dass er sich nicht für die Inkarnation ihres verstorbenen Sohnes hielte. Die chinesische Führung reagierte panisch. Die alte Dame verlor alle ihre Titel und Privilegien. Gyaltsen Norbus Auftritte in der Öffentlichkeit wurden minimiert. Umso mehr ließ eine Notiz aufhorchen, die am 10. März 2015 erschien, unter dem Titel »Chinas buddhistische Marionette begehrt auf«, berichtet die Welt, Gyaltsen Norbu habe auf dem Volkskongress die Tibet-Politik Chinas kritisiert und mehr Freiheit der Religionsausübung gefordert. Im Internet wurde der Text seiner Rede nach kurzer Zeit gelöscht. Vordergründig mag man sich darüber wundern, dass sich die Kommunistische Partei Chinas um die Einzelheiten bei der Suche einer Reinkarnation kümmert. Beruft sie sich doch auf die Lehren von Karl Marx, von dem das Zitat stammt: Religion ist Opium für das Volk. Im Fall des Panchen Lama ist das jedoch reine Machtpolitik. Wenn Dalai Lama und Panchen Lama gegenseitig ihre Reinkarnationen anerkennen, dann kann derjenige Einfluss auf die nächste Reinkarnation des jetzt 80-jährigen Dalai Lama nehmen, der den Panchen Lama in der Hand hat. Die Religion der Tibeter wird also nicht von der Kommunistischen Partei toleriert oder gar respektiert. Nein, sie wird eiskalt zum Instrument gemacht, mit dem man die gläubigen Tibeter manipulieren und unterdrücken kann. Und nur so lange wird die Religion geduldet werden. Daher verwundert die Meldung nicht, die am 10. März dieses Jahres vom Deutschlandfunk verbreitet wurde. China will die Wiedergeburt des Dalai Lama beeinflussen. Dieser hatte Ende 2014 angedeutet, dass ein Dalai Lama nicht zwangsläufig wiedergeboren werden müsse. Und er hatte damit erneut den Zorn der chinesischen Führung auf sich gezogen. Wie wird es also weitergehen? Wir wissen es nicht. Die Tibet-Initiative wird jedenfalls weiter für das Selbstbestimmungsrecht der Tibeter arbeiten.
Weltfunk. Spurlos verschwunden. Wo ist er, der Panchen Lama? Die Tibet-Initiative Deutschland hat zu seinem Geburtstag in diesem Jahr zu einer Telefonaktion aufgerufen. Mehr als 20 Jahre nach seinem Verschwinden muss die chinesische Regierung einen verlässlichen Beweis erbringen, dass der Panchen Lama noch am Leben ist. Am 25. April 2016 wurde Getun Choeki Nyama 27 Jahre alt und genau aus diesem Anlass heraus starteten wir, die Tibet-Initiative, genau diese Aktion Freiheit für den Panchen Lama. Ruft bei der chinesischen Botschaft in Berlin oder einem der chinesischen Generalkonsulate in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München an. Bittet die chinesischen Behörden, ihre Glückwünsche zu übermitteln, nachträglich in dem Fall, und fragt, wo ist der 11. Panchen Lama? Unterstützt die Forderungen der Tibet-Initiative Deutschland e.V. an die chinesische Regierung. Unverzüglich, detailliert und nachweisbar Auskunft über den Gesundheitszustand und den Aufenthaltsort von Getunchay Kiniyama, dem 11. Panchen Lama, zu geben. Außerdem die sofortige und bedingungslose Freilassung des Panchen Lama zu veranlassen und ihm die Möglichkeit zu geben, in direkten Kontakt mit unabhängigen Beobachtern zu treten. Die Telefonnummer der chinesischen Botschaft in Berlin ist 030 27 588 388. Ich wiederhole es nochmal, 030 275 88 388. Das Generalkonsulat in München hat die Nummer 089 1730 1612. Ich wiederhole es nochmal, 089 1730 1612. Oder hinten die 18 anstatt der 12. Weitere Informationen an der Stelle findet ihr auch unter tibet-initiative.de. Hier im Studio für euch sind Bernd During und Paolo Percocco von der Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm. Und Bernd, du hast noch ein paar Buchtipps zur Vertiefung in das Thema mitgebracht.
Ja, da gibt es also einmal von Dalai Lama, Mein Leben und mein Volk. Als Knauer Taschenbuch, 222 Seiten, von 1982. Es gibt von Clemens Ludwig eine Biografie, Dalai Lama, ebenfalls ein Taschenbuch, 190 Seiten, Beck'sche Reihe, von 2008. Ganz in die Tiefe geht von Isabel Hilton Die Suche nach dem Panchen Lama, auf den Spuren eines verschwundenen Kindes, aus dem Englischen von Sigrid Langhäuser. Das ist 413 Seiten stark gebunden, auch bei CH Beck München von 2002. Und wenn sich unsere ganze Geschichte schon wie ein Krimi anhört, es gibt auch einen echten Krimi mit viel Hintergrundinfo von Clemens Ludwig und Holm Driesch, heißt Gendün, Die Rückkehr des Panchen Lama, ein Taschenbuch, 297 Seiten, im Longtai Verlag Gießen von 2012.
Ja, und wer bei uns mitarbeiten will, wer die Tibet-Initiative Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm vielleicht mal treffen mag und sich direkt mit uns vielleicht über das Thema oder auch andere Themen unterhalten möchte, der trifft uns immer am zweiten Montag im Monat um 19 Uhr im Café Da in der Augsburger Straße in Neu-Ulm. Ich wiederhole es nochmal, das regelmäßige Treffen der Tibet-Initiative Deutschland-Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm ist immer am zweiten Montag im Monat um 19 Uhr im Café Da in Neu-Ulm. Ja, das war der Weltfunk. Vielen Dank fürs Zuhören. Für euch am Mikrofon war der Bernd During und der Paolo Percocco. Wir hören uns nächstes Mal wieder. Danke fürs Zuhören.
Und tschüss.
Weltfunk.
Interessiert für Tibet habe ich mich seit meinem 17. Lebensjahr.
Das war in den 50er Jahren, als der Heinrich Harrer auf einer Werbetour in Ulm war und sein Buch vorgestellt hat. 7 Jahre in Tibet.
Ich war ja schon öfters mal in den Regionen im Himalaya.
Irgendwann war ich dann im Pfaffenhofen in einem Dia-Vortrag.
Und da haben die, gerade die Tibeter, immer einen sehr netten, sympathischen, umgänglichen Eindruck gemacht.
Da war ich mit meinem Vater in der Käsebohrer-Kantine, habe ein Buch bekommen, handsigniert vom Heinrich Harrer.
Und dann hat mich das Fieber gepackt einfach.
Ich habe einen Maskentanz gesehen. Ich war absolut fasziniert. Tankermalerei.
Die Biografie vom Dalai Lama gelesen. Und der Buddhismus, so eine Philosophie.
Man hat allerdings auch mitbekommen, dass sie ja im Exil sind.
Die Kultur von denen ist für die Chinesen unwichtig. Das ist halt ein Teil von ihrem Land, die renitent sind.
Wie die Flüchtlinge kommen, was denn alles passiert ist. Und es ist so brutal.
Ich habe mich erst einmal ziemlich hilflos gefühlt.
Da muss man was tun. Wir müssen was Politisches machen.
Diese Unwissenheit der Chinesen, die stört mich einfach.
Allgemein sagen die ja immer, vergesst uns nicht. Und mit unseren Aktionen zeigen wir ja, dass wir sie nicht vergessen.
Dieses Wiedererkennen der Tibet-Flagge.
Man könnte natürlich jetzt versucht sein zu sagen, das ist alles ganz hoffnungslos, so wie auch die DDR, hat man ja gemeint, hat für alle Ewigkeiten Bestand.
Letztendlich glaube ich schon, dass das viel bewirkt, weil das sind ja nicht bloß wir. Es gibt ja weltweit diese Tibet-Support-Groups, wenn von Australien bis Amerika wirklich Informationen gestern passiert, heute weltweit verbreitet werden, was wieder passiert ist in Tibet, obwohl China seit Jahrzehnten versucht, genau das zu unterbinden. Da muss man sagen, vielleicht haben wir doch den längeren Atem.
Wünschen würde ich mir, dass China Tibet wieder freigibt.
Dass wir uns eines Tages auflösen können, dass wir überflüssig werden.
Und deshalb mache ich jetzt halt mit.